Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Montag, 26. August 2024. Der Sommermonat August neigt sich dem Ende entgegen. Nächsten Monat ist schon Herbstanfang. Aber Andreas, im Moment ist davon noch nicht viel zu sehen. Du siehst übrigens sehr frisch heute wieder aus. Was ist passiert?
Vielen Dank, das spricht für deinen guten Geschmack. Du hast völlig recht. Ich habe auch vorhin in den Spiegel geschaut, aber du siehst auch toll aus. Also das wollen wir gleich festhalten. Also schon mal an alle Zuhörer, wir sehen beide heute ganz toll aus. Ja, wir haben wirklich von einem Ende des Sommers hier überhaupt noch nichts zu erwarten. Wir hatten gestern einen traumhaft schönen Tag, so mit 28 Grad. Bis abends spät haben wir noch draußen gesessen. Und es war wirklich unbeschreiblich. Und wir können ja auf einen wunderschönen Sommer zurückblicken oder jetzt in diesem Zeitpunkt hier Ende August ist es ja soweit, dass man schon ein bisschen zurückblickt, weil der Herbst fängt an, sich so ganz langsam anzukündigen. Aber wie gesagt, es ist davon noch nicht viel zu spüren. Wir haben es an der Stelle wirklich gut. Und es ist auch ganz schön so in Anbetracht dieser schwierigen Weltlage, in der wir uns befinden, dass man da zumindest ein bisschen Rückendeckung bekommt.
So, wir fangen mal gleich an, denn es war ein aufregendes Wochenende und wir haben kurz überlegt, ob wir uns mit einem Sonderpodcast zu Wort melden. Aber wir haben es dann gelassen, weil wir euch in eurer sonntäglichen Ruhe nicht stören wollten und uns auch nicht. Denn heute ist immer noch Zeit, über die Dinge zu sprechen. Am Samstag wurde Pavel Durov, der Gründer und Chef von Telegram, am Pariser Flughafen Le Bourget festgenommen. Hauptvorwurf der französischen Behörden gegen Telegram und gegen den Unternehmer sind verschlüsselte Nachrichten im Messenger. Es könnte sein, dass Pavel Durov bis zu 20 Jahre Gefängnis drohen und einiges deutet darauf hin, dass man den Fall auch wirklich ausweiten, auswalzen will. AFP berichtet zum Beispiel bei X, dass die Haftdauer des inhaftierten Telegram-Gründers Pavel Durov gestern Abend verlängert wurde. Ja, und weiter heißt es, dass der Untersuchungsrichter, der den Fall von Durovs Inhaftierung leitete, die Haft eben über den Abend des 25. August, also gestern hinaus, verlängert hat. Die anfängliche Vernehmungshaft in Frankreich kann maximal 96 Stunden dauern und nach Ablauf dieser Haftzeit kann dann das Gericht Durov entweder freilassen oder Anklage gegen ihn erheben. Andreas, ein bisschen erinnert es an Julian Assange, auch an Edward Snowden. Das sind ja alles Menschen gewesen, die für die Meinungsfreiheit eingetreten sind, selber allerdings mit aufgeklärt haben. Das kann man Durov in diesem Fall nicht aktiv unterstellen.
Naja, wir sehen also, dass hier ein NGO-gesteuertes westliches System ins Stolpern gerät. Das merke ich im Augenblick ziemlich deutlich, denn die Aktionen, die hier gefahren werden, das sind schon für mich so Blindflüge teilweise, die führen natürlich auch zu Aufruhr bei allen Medien und auch bei vielen, die jetzt in den eingekauften Medien mitarbeiten. Wir dürfen nicht vergessen, diese Medienlandschaft, die wir haben in den westlichen Medien, ist ein Charterboot und man hat sich dort eingechartert und jetzt fährt man eben halt mit dem Karren mit. Und der Karren fängt jetzt an, immer mehr Risse zu bekommen. Das Wasser dringt ein und das Systemschiff ist am Sinken. Und jetzt entstehen in den letzten Zügen noch irgendwelche wilden Aktionen und wir werden sehen, wozu das führt. Denn wir wissen, dass ein angeschossenes Tier gefährlicher ist als ein gesundes. Aber diese Geschichte hat schon eine Dimension, die natürlich auch uns betrifft unmittelbar, denn auch wir sind auf Telegram stark vertreten. An der Stelle bitte noch einmal, wir haben auf der Seite Eva Herrmann offiziell, das heißt auf eva-hermann.net, so ist es richtig. Das ist die Webseite, eine gespiegelte Situation, genau so gespiegelt wie Telegram. Also würde Telegram beispielsweise ausfallen, läuft dort dieses Telegram in der typischen Struktur weiter. Genau so, wie wir es hatten, weil wir das komplett separat programmiert haben. Das ist ganz wichtig, aber es bietet sich auch an, noch einmal an der Stelle, bitte lasst euch am besten oder meldet euch an, sowohl bei eva-hermann.net auf der Webseite, zum Beispiel zu einem Newsletter, oder auch bei der wissensmanufaktur.net zu einem Newsletter. Wir geben nur ganz, ganz wenig Newsletter raus. Das sind manchmal maximal einer im Monat, manchmal sogar weniger. Aber wir haben damit eure E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn eine Abschaltung erfolgen sollte, hätten wir die Möglichkeit, euch darüber zu erreichen, um zu sagen, wo ihr uns weiterhin empfangen könnt. Denn wir wollen uns nicht einfach geschlagen geben und bauen dann natürlich auch auf eure Mitarbeit und freuen uns, dass ihr euch da anmeldet. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Es wird für nichts werbungsmäßig oder sonst irgendetwas genutzt. Das ist uns so fremd wie nur irgendetwas, sondern wir wollen einfach nur den Kontakt aufrechtzuerhalten zu euch.
Ja, also es gibt jetzt viele Spekulationen, bevor wir auch zu den prominenten Stimmen kommen, die sich bereits zu der Verhaftung von Pavel Durov geäußert haben. Es gibt Spekulationen, wer steht und steckt denn dahinter? Spannend ist ja, Andreas, das Ganze ist in Frankreich passiert, er ist also in Paris verhaftet worden. Mit seinem Privatflieger ankommend, hat man schon auf ihn gewartet. Frankreich hat eigentlich im Moment gar keine offiziell ernannte Regierung, weil Herr Macron ja alle möglichen Verhandlungen über Koalitionen entweder verneint oder abwiegelt oder es kommt eben einfach nicht dazu. Jetzt ist meine Frage, wer ist denn in Frankreich dafür überhaupt zuständig?
Naja, nach wie vor die NGOs, die Regierung ist nach wie vor da. Es ist nur keiner, der die Regierung repräsentiert oder darstellt oder spielt. Macron. Der Herr Macron, ja, aber letztendlich ist es so, niemand ist ohne Regierung, nur weil das Parlament nicht besetzt ist. Wir müssen natürlich immer wieder wissen, dass die Machtstrukturen weit oberhalb der Parlamente sind. Nichts Neues für unsere Hörer hier. Aber hier wird es natürlich deutlich, wie das System sich auch in einem Zusammenbruch befindet und man nicht einmal in der Lage ist, den Schein zu wahren, als würde es eine wirkliche legitimierte Regierung in Frankreich wieder geben, mit Präsidenten, mit allem drum und dran und mit Regierungschefs. Das findet irgendwie nicht statt. Macron hatte angekündigt, okay, so kurz vor der Olympiade wollte er das nicht machen. Und jetzt ist die Olympiade, die ja ein Fiasko war, um es mal einfach darzustellen aus meiner Sicht. Und jetzt ist 2 Wochen rum, immer noch nichts passiert. Also man kann sich nur noch wundern und man erkennt auch hier das Stolpern des Systems.
Ich will ganz kurz darauf eingehen, was Herr Macron oder angibt, warum eine Regierungsbildung nicht zustande kommt. Also wie gesagt, du sagtest es, die Olympischen Spiele waren erstmal schuld. Da hat er für einen olympischen Waffenstillstand plädiert. Und jetzt sind es aber bereits 48 Tage oder 49 Tage nach der Wahl. Macron sagt jetzt, dass eine Regierung mit jemandem von der LFI, also das ist die Partei von Mélenchon, die französischen Unbeugsamen, dass man das ablehne. Und man lehnt also die Zusammenarbeit mit der wichtigsten Partei der Linken ab und daher natürlich auch der wichtigsten Partei in der Koalition der Neuen Volksfront. Und einige von Macrons Leuten, die haben gesagt, wortwörtlich, dass eine solche neue Volksfrontregierung inakzeptabel sei. Und zwar mit der Begründung, schlecht für Frankreich. Natürlich auch einfach mal eine sehr tiefgehende Begründung. Und man muss schauen, was Herr Macron letztendlich jetzt machen wird. Aber bei TKP auf dem Portal heißt es, wir sind wirklich Zeuge von etwas Außergewöhnlichem. Das zeigt, wie undemokratisch Frankreich geworden ist. Das Volk hat gewählt und das Ergebnis seiner Wahl wird bisher einfach abgelehnt, weil es den Machthabern nicht gefällt.
Naja, und diese Vergewaltigung des Wort nicht demokratisch, wie wenig demokratisch und so weiter, das geht einem wirklich langsam auf den Geist, weil jeder argumentiert mit dem Begriff der Demokratie und hat komplett gegenseitige Ansichten damit und Perspektiven und keiner kommt auf die Idee, ich muss das wiederholen, warum wird der Begriff Demokratie nicht endlich mal definiert, dass wir darüber reden und wissen, worüber wir reden. Ja, wir sehen hier eben halt ganz klar, klar, die Machtstrukturen sind ganz anders verteilt und diese Spiele, die da stattfinden, spielen auch keine wirklich große Rolle. Wenn wir uns angucken, die Welthandelsorganisation, die WTO, kümmert sich um die Wirtschaftspolitik der Welt und das als NGO und das mit einem autokratischen Grundsystem. Das heißt, sie diktieren relativ stark. Das Ganze mit dem IWF, mit der Weltbank, mit der UNO, die jetzt die Demokratie abschaffen will. Das heißt, das Ganze passt natürlich auch. Und aus diesem Grunde ist es so, dass sich keiner mit den Regierungsspielern auseinandersetzen kann, weil die Regierenden selbst genügend zu tun haben. Aber das sind eben halt Personen, die wir meistens gar nicht kennen.
Andreas, es ist ja nun so, dass im November, bis dahin ist es nicht mehr sehr lange, wenige Wochen eigentlich nur noch, ein neuer Präsident gewählt wird. Und Donald Trump spuckt ja allen in die Suppe. Er hat jetzt Robert F. Kennedy, eigentlich einer, der den Demokraten bislang zugezählt wurde, an seine Seite geholt. Sie sind vertreten in denselben Interessen. Da geht es auch unter anderem um die WHO-Gesundheitspolitik, will ich gar nicht aussprechen wollen, aber so wird es ja immer noch genannt, die ja Trump damals schon abschaffen wollte, als er das letzte Mal als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika agiert hatte, hatte er in seinen letzten Amtsmonaten angekündigt, aus der WHO auszusteigen, sprich kein Geld mehr dorthin zu überweisen, weil die zu eng mit China paktieren und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe. Er will den Krieg beenden zwischen Russland und der Ukraine und hat viele Pläne schon bekannt gegeben, die lauten America First. Also es geht nur noch um Amerika, wie schon in seiner vorhergehenden Präsidentschaft. Und alles andere ist nachgestellt. Er ist vor allem ein großer Gegner gegen diese ganzen westlichen Deep State-Aktionen durch Joe Biden, durch Barack Obama und so weiter. Das heißt, Trump würde, wenn er Präsident werden würde, einen Systemwechsel einleiten, der dem Westen, der bisher viele Rechte für sich in Anspruch genommen hat, in die Suppe spuckt. Ist das, was jetzt hier passiert mit Pavel Durov, der Verhaftung und so weiter, könnte das in einem direkten Zusammenhang stehen? Zittert das System?
Natürlich zittert das System, weil es wird noch mehr außer Kontrolle geraten. Die WHO ist ja eigentlich die WPO, die Weltpharmaorganisation. Wir nennen sie nur Weltgesundheitsorganisation. Und diese Weltpharmaorganisation, die sich hinter der UNO versteckt und all den anderen NGOs, die wiederum gehalten werden von den Großaktionären, die wir alle kennen, die kommen in Schwierigkeiten, weil jetzt plötzlich aufgrund der rechtlichen Strukturen ja immer es noch möglich ist, dass einer, nämlich zum Beispiel Donald Trump oder ein anderer, und ich will ihn jetzt gar nicht überschätzen und kann auch nicht beurteilen, wie gut er ist, aber er hat noch immerhin bestimmte rechtliche Argumente auf seiner Seite, das Weiße Haus wieder zurückzuerobern, nachdem es vom Deep State annektiert wurde, schon vor vielen Jahrzehnten, und er jetzt plötzlich wieder eine Rechtsstaatlichkeit reinbringen will, um sich um sein eigenes Volk zu kümmern. Darauf wird er vereidigt, nämlich das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika, dem muss er dienen. Und das findet ja nicht statt, sondern man dient ja schon seit vielen Generationen im Weißen Haus lediglich dem Finanzkapital, Pharma und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schon ein Problem, vor allem auch für die Medien. Wir sehen ja, wie die auch durchdrehen im roten Bereich. Das sehen wir ja sowohl in Deutschland, das sehen wir aber auf der gesamten westlichen Weltseite, während die BRICS sich langsam so ein bisschen die Hände reiben und sagen, die zerlegen sich gerade selbst.
Ja, vielleicht gehört, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicherlich gehört das Thema Klima natürlich auch dazu, dass ja nach der Mikrobe an die Stelle gesetzt wurde der Wichtigkeit und in einem sehr kurzen Zeitraum ja die Rechte der Bürger, die bisherigen jedenfalls, wie selbstverständlichen Rechte, mehr und mehr eingeschränkt werden. Das heißt, das Reisen wird teurer, das Fliegen wird teurer, die Menschen sollen nicht mehr so viel Fleisch essen, die Menschen sollen jetzt Insekten essen, die Menschen sollen und sollen und sollen, die sollen zu Fuß gehen, die sollen nicht mehr Bahn fahren. Das heißt, das ist ja in einem sehr kurzen Zeitabschnitt passiert. Man hat sich ja wohl auch dieses Ziel 2030 gesetzt, wo man am liebsten schon CO2 auf Null gebracht hätte, was ja wahrscheinlich schlicht unmöglich ist. Und all diese Pläne des Westens werden jetzt konterkariert durch diese so wichtigen Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA.
Naja, diese Sache Klimaschutz, die fällt natürlich auch immer mehr in sich zusammen. Wenn wir sehen, dass beispielsweise gerade Klimaschutz und Gesundheit ganz vorne gestellt wird, aber bleiben wir beim Klimaschutz und dieselben Leute, die dort in den führenden Positionen der UNO und so weiter sitzen, gleichzeitig auch, das ist die große Vermutung, in großen Stückzahlen auch in der Rüstungsindustrie involviert sind in Form von Aktionären. Das heißt, sie den Klimaschutz vorschieben, gleichzeitig aber in gigantischen Rüstungsaufträgen verwickelt sind, von denen sie große entsprechende Renditen auch erwarten. Das heißt, es geht nicht um den Klimaschutz, denn dann würden sie ganz anders reagieren. Sie wissen, dass das Ganze einfach nur eine Überschrift ist zur Ablenkung und zur Vernebelung. Und es gibt einfach zu viele Wissenschaftler, die ernst zu nehmen sind, die dieses Klimanarrativ absolut in Frage stellen und nur die PKI, also vom Potsdamer Institut für Klimakunde, PIK heißt es, dass die beispielsweise jetzt sagen, es gibt einen 100%igen Konsens und das ist natürlich alles falsch. Nein, um Klima geht es überhaupt nicht und das merken mittlerweile auch die Dümmsten.
Ja, das heißt, es wird immer sichtbarer, dass sich eine Art Kampf entwickelt. Ich mag das Wort nicht, aber in diesem Fall schon. Ich könnte sagen, Licht gegen Dunkel kann man auch nicht sagen, weil man nicht weiß, ob die andere Seite, also der Zusammenschluss der BRICS-Staaten und einigen mehr, jetzt wirklich alleine für Licht steht, würde ich mal jetzt sehr, sehr kritisch sehen. Also geht gar nicht eigentlich. Aber es ist ein Kampf um die Macht und um die Vorherrschaft. Und Thomas Röper von Antispiegel hat einen ganz interessanten Artikel gepostet mit der Überschrift »Hinter der Verhaftung von Telegram-Gründer Durov steht offenbar die US-Regierung«. Und er berichtet, dass ihm Teile Internet-Chats von Telegram-Programmierern zugeschickt worden sind, die zeigen, dass die Verhaftung von Duro offenbar gesteuert wurde von der US-Regierung. Wir geben das jetzt hier nur so wieder. Wir können natürlich nicht sagen, genau so ist es. Aber ich finde, es ist zumindest ein interessantes Detail, was hier ans Licht kommt. Natürlich, das merken wir schon, dass natürlich die US-Regierung die totale Kontrolle über soziale Netzwerke erlangen will, auch über die Kryptowährungen. Wir haben gesprochen und berichtet hier in den letzten Jahren über Einvernahmen von Facebook, über Bedrohungen gegen Elon Musk, als er Twitter übernommen hat und X installiert hat, beziehungsweise es als X weitergeführt hat, aber eben für die Meinungsfreiheit ist. Und nun sehen wir, dass eben gegen Telegram vorgegangen wird. Telegram ist ein soziales Netzwerk, das intern wahrscheinlich über 1 Milliarde, das war eine Meldung mal von Pavel Durov selbst, dass er gesagt hat, über 1 Milliarde Nutzer. Das würde bedeuten, wenn wir vielleicht von 8 Milliarden Erdenbürgern etwa ausgehen, dass jeder Achte auf der ganzen Welt Telegram benutzt. Das zeigt natürlich schon, wie machtvoll dieses Netzwerk ist.
Ja, natürlich. Und wir sehen natürlich auch, dass diese totale Kontrolle, die man anstrebt, eben halt im Fokus steht des Systems, weil sie Panik bekommen. Sie reden übrigens nicht von der Kontrolle, sondern von der totalen Kontrolle. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, den hier Röper auch so angesprochen hat, auch über die Kryptowährung, denn die Kontrolle über die Kryptowährungen sind weitgehend schon vorhanden. Viele glauben, da gibt es keine Möglichkeiten einzugreifen. Wenn man aber die Hintergründe kennt, weiß man das sehr wohl. Und genauso ist es eben halt jetzt auch in den Netzwerken. Das heißt, die Netzwerke sollen ganz klar in den Mantel der Zensur eingebracht werden, das heißt in den Schwitzkasten kommen, um nichts anderes geht es hier. Das heißt, die freie Meinungsäußerung wird komplett abgeschafft. Das ist das ganz klare Ziel, weil das System Angst hat, dass die Wahrheit an den Tag kommt. Und wenn man dann eben halt sogar argumentiert, das ist zum Beispiel, was Thomas Jefferson damals gesagt hatte, Anfang des 19. Jahrhunderts als Präsident der Vereinigten Staaten, der sagte, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht alleine aufrecht. Und genau das ist das, was wir hier gerade erleben. Man will versuchen, mit rechtlichen Normen, sogar mit Bedrohungen von dem Herrn Duro, dann 20 Jahre Haft, dass er eben halt nicht mehr die Wahrheit sagen darf. Oder seine Wahrheit, weil diejenigen, die die Wahrheit eben halt steuern, dann ist es natürlich keine Wahrheit mehr, nicht wollen, dass das rauskommt.
Andreas, ganz kurzer Einwand bzw. Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt, dass es bereits eine Kontrolle über Kryptowährungen gebe. Okay. Viele sind aber der Meinung, dass sie frei sind, wenn sie mit Krypto handeln.
Ja, ich will das gar nicht so aufmachen. Ich weiß, dass Krypto eine Jüngerschaft hat und ich habe da auch gar nichts gegen. Und wer damit spielt, es gibt auch viele, die spielen Lotto und so weiter. Ich habe doch überhaupt nichts dagegen. Ich möchte einfach nur eines sagen. Es wird so dargestellt, als in einer ganz ominösen Form. Die Kryptowährungen sind entstanden von zwei Personen aus Fernost, die das irgendwie entwickelt haben. Es gibt aber auch sehr viele Tendenzen und auch sehr viele Indizien dafür zu erkennen, dass diese Dinge auch gesteuert werden, nämlich sogar aus dem Pentagon. Also auch das sind Dinge, die laufen. Aber hier müsste man jetzt ganz lange ausholen. Ist auch überhaupt nicht mein Thema. Aber es geht eben nicht darum, die Kontrolle über Krypto zu haben, sondern tatsächlich die totale Kontrolle zu haben. Und es gibt natürlich noch gerade bei kleineren Möglichkeiten auch im Kryptomarkt noch Dinge, die man so regeln kann. Aber das ist ein spezielles Thema.
Ja, ich merke, das magst du nicht besonders.
Da müsste ich ausholen, weil viele Menschen reden dann über Blockchain und so weiter. Die meisten wissen nicht, was Blockchain ist. Und wenn man etwas nicht kann und nicht versteht, bin ich der Meinung, sollte man sich davon fernhalten.
Ja. Das ist ein guter Tipp. Also Andreas, Thomas Röper sagt, in diesen Netzwerken, in diesen internen Chats russischer Telegram-Programmierer, dort werden die Kollegen, die noch im Westen sind, dringend aufgefordert, umgehend nach Russland zu fliehen jetzt durch diese Verhaftung von Durov. Es wird dort besprochen, dass wohl im Westen in letzter Zeit viele Telegram- und Kryptoprogrammierer verhaftet worden sein sollen. Sowohl in den USA, aber auch in Europa, schreibt Röper. Und wichtig, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ja für viele regierungskritische russische Programmierer bislang als sicherer Hafen gegolten haben. Also solche Leute, die sich dem Westen eben nicht unterordnen wollen. Und viele Verhaftete, heißt es hier, wurden demnach in aller Eile in die USA verbracht. Und das betreffe nicht nur Leute von Telegram, sondern eben, wie gesagt, Programmierer unabhängiger Kryptoorganisationen. Röper sagt, die US-Regierung will sowohl über die Kommunikation von Messengern als auch über Transaktionen in Kryptowährung die Kontrolle, und zwar die totale Kontrolle, erlangen. Und da Durov zwar eigentlich pro-westlich ist, aber eben auch auf seine Unabhängigkeit und auf Meinungsfreiheit auf Telegram bestanden hat, werde er nun für seinen Ungehorsam bestraft.
Naja, das ist ja so eine Geschichte mit dem Duro, die ja relativ komplex ist. Und wir kennen natürlich nicht die ganzen Details. Aber er kommt aus Russland, hat Russland irgendwann verlassen, weil man da auch in irgendeiner Form noch relative Einschränkungen seiner Möglichkeiten der Informationsvielfalt vollziehen wollte. Aber jetzt merkt er, er ist vom Regen in die Traufe gekommen. Wir dürfen eines nicht vergessen, es gibt nicht irgendwie die Guten und die Bösen, sondern es gibt ganz klare Interessenlagen. Und diese Interessenlagen, die verändern sich. Und wenn die Interessenlagen gefährdet sind, dann greift man auch zu unlauteren Mitteln. Mit anderen Worten, Diese sogenannte vielgepriesene Demokratie war noch niemals auf der Erde existent. Die hat es noch niemals gegeben, weil es sie gar nicht geben kann, weil die meisten gar nicht verstehen, wie das funktioniert und dass es auch gar nicht funktionieren kann. Aber das sind eben halt die Probleme, vor denen wir momentan stehen. Wir landen immer wieder bei der Unaufgeklärtheit und der mangelnden Bildung. Die Bildungsmisere ist das größte Problem, was wir derzeit haben, und die Anbindung natürlich zu den Schöpfungsgesetzen. Und wenn wir diese Grundlagen wieder bekommen, eins und eins zusammenzurechnen und gleichzeitig in der Schöpfung zu stehen mit einer gewissen Demut, dann können wir uns eine neue Biografie aufbauen und verstehen relativ schnell, diese Dinge zu entflechten, diese ganzen Nebelbomben, weil die Botschaft, die hinter diesen Systemspielern ist, ist ganz, ganz simpel.
Ja, also sie ist simpel und sie ist dennoch im Moment wirksam. Und in diesem Chat, von dem Thomas Röper spricht, geht es auch um Frankreich, weil dort schon diverse Programmierer auch verhaftet wurden. Und die zitierten Aussagen beziehen sich eben nicht alleine auf den Fall von Pavel Durov. Und in dem Chat steht wörtlich, ich möchte euch das mal vorlesen, das französische Gericht, die Staatsanwaltschaft und Europol entscheiden gar nichts. Sie geben nur die US-Anklageschrift weiter. Und dann schreibt einer der Programmierer: Ich habe die Anklageschrift gesehen. Anwälte sind völlig nutzlos. In Fällen dieses Ausmaßes mit US-Interesse haben sie keinen Einfluss auf irgendetwas. Ich habe die Anklagen in den oben genannten Prozessen persönlich mit eigenen Augen gesehen. Sie wurden nicht von Interpol und Europol vorbereitet. Sie wurden von den USA vorbereitet. Frankreich ist nur der Ort, an dem sie verbleiben und warten müssen. Das Hauptquartier von Interpol befindet sich dort. Und die örtlichen Behörden und Sicherheitsbehörden sind ein Retranslator der USA. Die Chronologie der anderen Fälle zeigt, dass es nach einer ersten Verhaftung ausnahmslos immer zu Verhaftungen der Teams kommt.
Ja, und das ist natürlich unglaublich, diese Aussage. Also wenn es wirklich hier heißt, dass das französische Gericht, die Staatsanwaltschaft, auch Europol überhaupt nichts zu entscheiden haben, sondern sie dürfen lediglich im Prinzip die Anklageschrift weitergeben. Das heißt also, diese Nutzlosigkeit, diese Entmachtung, diese Ohnmächtigkeit zeigt eindeutig wieder einmal, dass wir gar keine staatsrechtlichen, gar keine hoheitrechtlichen, keine rechtsstaatlichen Mittel zur Verfügung haben, wenn ein Machthaber sitzt in einem Gebäude, das man das Weiße Haus nennt, welches aber eben nicht von einem Präsidenten geführt wird, der das Interesse der Amerikaner im Visier hat, sondern von einer Machtgruppe annektiert wurde, die damit zum Beispiel eine Weltleitwährung in die Welt brachte, nämlich den US-Dollar. Alle anderen Länder der Welt, also alle 200 Staaten, vom US-Dollar gewissermaßen abhängig gemacht hat und hier letztendlich eine Art Weltpolizei ausübt. Das ist eine ganz klare Aussage dessen, was wir hier letztendlich wahrnehmen können. Und eigentlich ist das eine Offenbarung.
Ja, Thomas Röper erklärt weiter. Also ich möchte hier an dieser Stelle nochmal betonen, dass wir diese Information, die Thomas Röper aufgrund persönlicher Kontakte zu diesen Programmierern hat, weitergeben. Wir ordnen das vielleicht noch ein, aber wir behaupten nicht, dass es so ist. Das ist wichtig, damit ihr euch euer eigenes Urteil bilden könnt. Und Röper sagt, diese ITler, die seien einfach ein ganz eigenes Völkchen. Er kenne viele russische IT-Spezialisten. Die Branche sei westlich geprägt. Viele haben Russland verlassen, weil sie auch die russische Regierung für repressiv halten. Ist ja Pavel Durov auch so gegangen. Der hat ja Russland auch deswegen verlassen, weil die Druck ausgeübt haben. Und diese ITler, so Röper, sind keine überzeugten Oppositionellen, sind politisch eher desinteressiert, kennen keine politischen Hintergründe, wie er immer wieder in Gesprächen bemerkt hat. Die informieren sich in westlichen Medien, sind entsprechend geprägt. Und daher ist es gerade für viele russische IT-Spezialisten wohl eine schwere Zeit. Viele haben im Westen, der ja früher das große Ziel dieser Leute war, inzwischen gemerkt, dass eben nicht alles Gold ist, was glänzt. Viele sind inzwischen wieder desillusioniert nach Russland zurückgekehrt. Das hat auch Bloomberg vor einiger Zeit berichtet. Und sie verstehen die Welt in letzter Zeit nicht mehr, weil die Repressionen im Westen weitaus schlimmer sind, als sie in Russland je waren. Es ist eben nicht einfach, wenn das eigene Weltbild Risse bekommt, sagt er. Und das ist das Fazit dieses langen Posts, den er zugespielt bekommen hatte, aus dem er hier zitiert, dass eben für viele russische ITler, die im Westen sitzen und jetzt eben auch offenbar im Fadenkreuz stehen durch die Krypto-Plattformen oder gar Telegram, das muss natürlich ein Schock sein. Und jetzt heißt es hier am Ende dieses Postes, der wird hier auch nochmal zitiert, die Teammitglieder, die die Entscheidung getroffen haben, eilig nach Russland zu fliegen, deren Schicksal ist gut ausgegangen. Die anderen, die beschlossen haben, sich im Westen zu verteidigen, deren Schicksal sieht schlecht aus. Ich könnte noch 5 weitere Beispiele anführen, schreibt dieser eine ITler. Es ist überall das Gleiche. Und naja, es heißt hier auch weiterhin, dass eben auch die Vereinigten Arabischen Emirate kein neutrales Gebiet mehr seien. Andreas, das Ganze klingt ja schon so, als ob sich da ganz vehement etwas zusammenzieht.
Naja, also wir müssen ja eines sehen. USA hat natürlich letztendlich einen Weltmachtanspruch. Ob sie ihn durchsetzen oder nicht, an allen Kanten, ist eine andere Frage. Aber sie stellen einfach den Anspruch, über diese gesamte Welt zu herrschen. Das machen sie ganz einfach. Deshalb wird ja auch das UN, oder das Kriegstribunal beispielsweise nicht anerkannt, das internationale Gericht beispielsweise bei Kriegsverbrechen in Den Haag. Alle anderen werden vor ein Kriegsgericht gestellt, wenn sie in irgendeiner Form etwas da auf dem Kerbholz haben. USA nicht. Das bedeutet, da gibt es also quasi eine Organisation, die erkennt einfach ein Gericht ab. Das könnte kein anderer machen außer USA. Es geht ja jetzt auch darum, dass hier die Zensur nicht eingehalten wird. Wir dürfen nicht vergessen, was ist der Grund für diese Inhaftierung von dem Herrn Durov, weil er sitzt dort jetzt, weil er der Zensur nicht Folge geleistet hat. Und Zensur ist ganz klar gegen freie Meinung. Jeder muss das Recht haben, russische Propaganda zu verbreiten, amerikanische Propaganda zu verbreiten, außerirdische zu verbreiten oder von mir aus irgendwelche Reptilienmenschen, die hier auf der Erde rumlaufen oder von mir aus auch die flache Erde oder sonstige Dinge. Jeder muss das Recht haben und jeder, der mitdenken kann, der kann relativ schnell erkennen, was das denn für einen Unsinn ist, was dort dargestellt wird. Die Situation, dass jemand sich über die Menschheit stellt und sagt, das dürfen wir ihnen nicht sagen, nicht, dass sie das nachher noch glauben, ist eine Verachtung der Menschen, dass sie zu dämlich sind, im Prinzip eine eigene Entscheidung zu treffen. Und hier sind wir wieder bei der Bildungsmisere. Die Staaten wären gefordert, die Bildung entsprechend so hochzufahren, dass solche Dinge gar nicht möglich wären und jeder den größten Unsinn auch verbreiten dürfte.
Sag mal, du redest jetzt zum zweiten Mal von fehlender Bildung. Welche Bildung meinst du eigentlich?
Ich meine die Bildung des Lebens, dass man überhaupt in der Lage ist, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, Kreationsvermögen zu haben beispielsweise, Abstraktionsvermögen zu haben, auch zu connecten innerhalb bestimmter Zusammenhänge, wenn ich verschiedene hybride Entwicklungen sehe, dass ich mir daraus ein Bild machen kann. Das ist den Menschen abhanden gekommen. Das beginnt schon mit der ersten Klasse in der Schule, dass die Kinder nicht einmal wissen, wie sieht ein Pilz aus. Die können einen echten Pilz, den man essen kann, nicht von einem unechten unterscheiden. So beginnt letztendlich die Bildung, nämlich in Verbindung mit der Natur, dass ich weiß, was gibt es für Bäume, wie funktioniert eigentlich diese Welt, wie entsteht beispielsweise Wind und so weiter und so fort. Die meisten haben überhaupt keine Ahnung, sondern lernen nur irgendwelche unsinnigen Dinge, die ideologisch geprägt sind.
Ja, also nicht nur, es gibt natürlich schon Dinge, die auch wichtig sind, die gelehrt werden. Ich würde da nicht so ganz kategorisch sein wollen. wollen. Aber wenn wir natürlich wissen, dass zu den Lehrplänen an Schulen, manchmal leider sogar schon an Kitas, aber vor allem an Universitäten die Gender Studies und die Woke-Politik gehören, dann kann man natürlich sagen, dass man das in diesem Zusammenhang nicht unter das Thema Bildung packen würde, sondern Verbildung. Tucker Carlson, der amerikanische Journalist, der, das habe ich gerade gefunden, der hat Folgendes geschrieben zu der Verhaftung von Pavel Durov. Pavel Durov verließ Russland, als die Regierung versuchte, sein Unternehmen für soziale Medien, nämlich Telegram, zu kontrollieren. Aber letztendlich war es nicht Putin, der ihn verhaftete, weil er der Öffentlichkeit die freie Meinungsäußerung ermöglichte. Es war ein westliches Land, ein Verbündeter der Regierung Biden und begeistertes NATO-Mitglied, das ihn einsperrte. Pavel Durov sitzt seit gestern Abend in einem französischen Gefängnis. Eine lebende Warnung an alle Plattformbetreiber, die sich weigern, die Wahrheit auf Geheiß von Regierungen und Geheimdiensten zu zensieren. Die ehemals freie Welt gerät immer mehr ins Zwielicht. Und dann hat er noch ein Interview gepostet, das er vor einigen Monaten mit Pavel Durov geführt hatte. Es ist übrigens, wenn ihr der englischen Sprache einigermaßen mächtig seid, gar nicht schlecht, Tucker Carlson Network bei Telegram zu abonnieren. Also Tucker Carlson Network. Denn da kommen doch immer wieder ganz interessante Beiträge. Und Andreas, das ist natürlich auch eine richtige Einordnung von Tucker Carlson.
Ja, also wir kommen ja noch aus einer Zeit, weil wir ja nun nicht mehr so ganz jung und taufrisch sind, dass wir noch erlebt haben, wie die Sowjetunion die ganz klaren diktatorischen Maßnahmen war, der Unterdrückung der Freiheit und so weiter. Das war das Land. Und der Westen, das war die Leuchtfackel für Freiheit, wo jeder das machen konnte, was er wollte. Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, damit er keine anderen schädigt. Hat auch manchmal funktioniert. Aber wir haben mittlerweile eine Umkehrung der Situation. Die Freiheitsfackel im Verhältnis zumindest der Unterdrückungsmechanismen dieses Sonnenuntergangs im Westen, den wir gerade erleben. Das ist ja ein Sonnenuntergang, der jetzt gerade hier stattfindet. Der führt natürlich genau zu diesem umgekehrten Vorzeichen. Und mir kommt es manchmal so vor, als wäre der Westen eher Nordkorea. Und wenn selbst die Sowjetunion noch, die ehemalige Sowjetunion noch mit relativer Härte vorgehen würde. Aber auch das ist schon viel entspannter geworden. Und wir sehen eben halt, diese Freiheit wird komplett neu definiert und vor allem auch geografisch neu zugeordnet. Wir dürfen aber auch eines nicht vergessen, die Herrschenden des Finanz- und Geldsystems sind natürlich in allen Bereichen auch immer wieder zu finden mit ihren Einflussnahmen. Deshalb müssen wir auch genau hingucken, dass wenn wir sehen, dass in einem bestimmten Land etwas passiert, dass wir überlegen, wie kommt das jetzt zustande? War das wirklich von der Regierung oder war das von Unterwanderung von neuen anzustrebenden Farbenrevolutionen und so weiter, was wir gerade in Georgien sehen und so weiter. Also da muss man schon genau hinsehen. Deshalb ist diese Bildungsmisere das momentan größte Problem aus meiner Sicht.
Genau, dabei geht es aber, wie gesagt, um eine ganz bestimmte Bildung. Dazu gehört übrigens die emotionale und die Herzensbildung auch. Dazu gehört das, was man Empathie nennt, was aber gerade in der jetzigen Zeit keine große Rolle mehr spielt bei Entscheidungen der Politik und so weiter. Viele Kritiker sprechen jetzt davon, dass die Meinungsfreiheit weiter abgeschafft wird, also dass mit dem Verhaften von Pavel Durov eine finale Zensur eingeleitet wurde. Wir haben heute ein Interview eingestellt, einen Ausschnitt mit Roland Tichy, dem großen Medienunternehmer, der nicht nur Print, sondern eben auch Video, eben auch Telegram betreibt. Tichys Einblick. Falls ihr es noch nicht abonniert habt, tut es bitte, denn dieser Mann, der bei uns auch im Kongress ein ganz bemerkenswertes Interview gegeben hatte, der hat davon gesprochen, dass jetzt im Prinzip alle Alternativen, alle freien Medien ins Visier geraten könnten. Wir denken an Kompakt, wo Nancy Faeser einfach mal rummelibums den Laden zugemacht hat. Dann muss da wieder aufgemacht werden, weil sie gar keine rechtliche ausreichende Grundlage dafür hatte. Andreas, wie siehst du das denn jetzt, was die Zukunft der freien Medien auch uns angeht?
Naja, es ist ein ganz klarer, ausgesprochener Krieg, eine Kriegserklärung, die jetzt stattfindet aus meiner Sicht. Und ich habe mir das sehr genau angesehen, was Tichy dort gesagt hat, auf einem Kongress dort auf einer Bühne, dass er damit rechnet, dass auch er dann zu Hause Besuch bekommt, ungebetenen Besuch und Hausdurchsuchungen und so weiter. Und dass er auch Vorkehrungen diesbezüglich auch getroffen hat, die er natürlich nicht bekannt gibt, dann wäre es ja unsinnig, das Ganze, weil er eben weitermachen will. Und mir ist sehr klar geworden, dass auch er, wie auch wir, ich glaube mal, eine gewisse intelligente Führung haben, dass wir uns nicht zu weit rauswagen, sondern immer nur an die Grenze gehen des Möglichen. Einige fragen auch immer wieder, ja, warum sagt ihr nicht noch das und das und das und das? Ja, weil wir einfach nicht blöd sind, so einfach. Deshalb machen wir das nicht, weil viele Leute wissen viele Dinge noch im Hintergrund weitaus mehr, als wir es hier darstellen. Aber sie wissen auch im Prinzip, dass wir auch bestimmte Dinge mehr wissen, als wir es hier darstellen. So einfach ist das Ganze. Aber wir dürfen ihnen natürlich auch kein Futter geben. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass man hier sehr kontrolliert vorgeht und auch sich zum Beispiel nicht zusammenschließt. Auch immer die große Frage, warum schließen sich nicht alle zusammen und bilden eine große Gegenkraft? Nein, das ist der falsche Weg. Ein Großfeuer ist leichter zu bekämpfen von der Feuerwehr als ein Feuer, welches sich an vielen verschiedenen Orten in kleinen Bränden immer mehr auszubreiten vermag. Und das ist der entscheidende Punkt hier dabei. Also wir wissen schon genau, was wir hier machen.
Ja, und die Lage ist nämlich wirklich ernst. Das zeigt, dass auch andere Betreiber freier Plattformen in Gefahr sind. Zum Beispiel der Chef von Rumble. Das ist ja ein Video- und ein Hosting-Service. Also viele Videos, die bei YouTube gestrichen werden, gelöscht werden, erscheinen bei Rumble. Und der Gründer und Chef von Rumble, Chris Pavlovsky, der hat gestern oder vorgestern auch fluchtartig Frankreich verlassen. Er war nämlich zum Zeitpunkt der Verhaftung Durovs in Frankreich und er hat dann auf X kommentiert, ich bin ein wenig spät dran, aber aus gutem Grund. Ich bin gerade sicher aus Europa abgereist. Und er hat dann davon gesprochen, dass Rumble auch Ärger hatte mit der EU, mit Frankreich und hat dann nach Zensurforderungen seine Plattform in Frankreich abgeschaltet. Also in Frankreich gibt es Rumble nicht und Frankreich hatte also Rumble bedroht und jetzt schreibt Pawlowski, habe Frankreich eine rote Linie überschritten, indem sie Pavel Durov verhaftet hat, weil er nicht zensiert. Und Rumble werde sich dieses Verhalten nicht gefallen lassen und mit allen rechtlichen Mitteln für das Recht auf freie Meinungsäußerung kämpfen, denn dies sei ein universelles Menschenrecht. Und vorletztes Jahr war es, im November 2022, da sollte Rumble russische Quellen blockieren. Das war die Zeit, wo die EU ja auch anfing, Sanktionen zu verhängen gegen russische Medien. Also viele sind gesperrt seitdem. Auch wir dürfen aus denen nicht zitieren, machen wir auch nicht, auch wenn wir nicht zur EU gehören. Aber wir senden sozusagen in Deutsch, in deutscher Sprache in die EU. Deswegen halten wir uns auch an diese Regeln. Rumble wollte das nicht machen, Pawlowski, und hat dann eben auch wörtlich erklärt, wie Elon Musk auch, werde ich unsere Pfeiler der Meinungsfreiheit nicht für eine ausländische Regierung verschieben. Und deswegen habe er Rumble abgeschaltet. Deswegen hat er sich erst zu Wort gemeldet, jetzt am Wochenende, nachdem er raus war aus der EU. Er ist also im wahrsten Sinne geflohen.
Naja, man muss sich die Frage stellen, warum das alles jetzt gerade in Frankreich stattfindet. Frankreich ist Vorreiter im Rahmen des totalen Verfalls der Ausrottung der alten Kultur. So muss man das ganz einfach sehen. Die zweitgrößte Stadt Marseille, also in Frankreich, ist Marseille nach Paris. Dort ist die erste Sprache, die dort gesprochen wird, Arabisch. Die zweite erst Französisch. So, das führt natürlich auch zu gewissen Missständen. Und wir wissen natürlich auch, dass die Franzosen dabei sind, relativ schnell auf die Barrikaden zu gehen, auch wenn es meistens nichts nutzt mit Gelbwesten und was es da alles schon gegeben hat. Aber Frankreich dürfte das erste Land sein, welches jetzt im völligen Chaos untergeht. Das heißt also, bürgerkriegsähnliche Umstände und so weiter und so fort. Aus diesem Grunde liegen dort die Nerven so blank, dass sie nicht einmal eine von mir aus auch nur Scheinregierung zustande bringen, sondern offenbar von einem Krisenmodus in den anderen gehen und die Kontrolle völlig verloren haben. Ich glaube, Frankreich ist mittlerweile komplett aus der Kontrolle und aus diesem Grunde wird jetzt mit allen Waffen gegen jeden geschoben und man meint, wenn man jetzt die Meinungsfreiheit einschränkt, dass man das Ding irgendwie wieder zurückholt. Ich sage ganz eindeutig, es ist zu spät dafür. Es ist zu spät. Und wir sehen jetzt im Prinzip mit Frankreich einen Vorläufer, den, wenn nichts gestoppt wird, alle anderen europäischen Länder nacheinander folgen könnten, die dann quasi fallen.
Deutschland hatte ja schon vorgelegt mit Kompakt. Genau. Also das sind ja schon auch in Deutschland klare Zeichen. Es hat sich auch zu Wort gemeldet der ehemalige CIA-Whistleblower Edward Snowden. Der hat natürlich die Festnahme von Pavel Durov auch scharf verurteilt. Sie sei ein Angriff auf die grundlegenden Menschenrechte, auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit. Das hat Snowden, der übrigens in Russland lebt, gestern Nachmittag auf der Mikroblogging-Plattform X geschrieben. Und weiter hat er ausgedrückt, ich bin überrascht und zutiefst betrübt, dass Macron sich auf das Niveau einer Geiselnahme herabgelassen hat, um sich Zugang zu privater Kommunikation zu verschaffen. Das ist nicht nur eine Schande für Frankreich, sondern für die ganze Welt.
Das ist genau der richtige Begriff. Das heißt, der französische Staat macht sich schuldig einer Geiselnahme, das heißt einer Straftat. Genau so ist es. Und wenn man keine andere Chance mehr sieht, dann geht es eben halt so weit, dass man Straftaten beginnt. Und wir sehen das ja auch in der gesamten Regierungspolitik, auch in Deutschland. Alleine die gesamte sogenannte Migrationspolitik, die läuft, das ist ja eine Aneinanderkettung von lauter Straftaten, die dort stattfinden und Gesetzesbrüchen bis hin zum Bundeshaushalt, der letztendlich regelrecht standardmäßig quasi als verfassungswidrig dargestellt wird. Das heißt, wir befinden uns mittlerweile mehr in einem kriminellen Raum als in einem rechtsstaatlichen.
Ja, und was wirft man denn Pavel Durov eigentlich vor? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also er habe sich durch fehlendes Eingreifen bei Telegram und unzureichende Kooperation mit den Ordnungskräften des Drogenhandels Betrugs und Vergehen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch mitschuldig gemacht. So der Verdacht. Und laut TF1, das ist der französische erste Fernsehsender, könnte jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden. Durov war mit seinem Leibwächter, mit seinem Assistenten in der Privatbank Maschine angekommen. Er war gerade aus Aserbaidschan angekommen und wollte den Abend in Paris verbringen. Telegram wurde 2013 gegründet. Da hat so ein bisschen mal die Daten aufgeschrieben, Thomas Röper. Und Pavel Durov hat noch einen Bruder, Nikolai, der ist an der Gründung beteiligt. Die beiden hatten zuvor auch den russischen Online-Dienst V-Kontakte, VK, entwickelt, der Facebook ähnelt. Andreas, was glaubst du denn, dass Pavel Durov und sein Bruder Nikolai sich auf solche Eventualitäten, die jetzt eingetreten sind, vorbereitet haben?
Das kann man immer ganz schwer sagen, aber die machen ja einen sehr intelligenten Eindruck, sonst wären sie nicht so hoch gekommen. Und das kann man natürlich auch über einen Zuckerberg wahrscheinlich vermuten. Aber hier geht es darum, dass es sich offenbar, zumindest zeigt es sich bisher, um Menschen handelt, die daran interessiert sind, die Freiheit zu zelebrieren. Nichts anderes als die Freiheit. Und wenn ich mir ansehe, was hier gerade als Argument gegen diese Brüder oder auch gegen gegen dem Persönlichen, gegen dem Durov vorgegeben wird, dann sind das so die klassischen Merkmale, die man da hat. So Terrorismus, Drogen, kriminell, Kindesmissbrauch und so weiter. Und dann könnte sein, eventuell und Verdacht. Also mal ganz ehrlich jetzt, wenn ich sehe, dass es kein Verdacht ist, dass eine Frau Faeser dafür sorgt, dass abschiebepflichtige Personen im Land bleiben und dann anschließend Menschen ermorden. Das ist kein Verdacht mehr, das sind Fakten. Und da spricht man dann eben halt nicht drüber, sondern man redet hier von einem eventuellen Verdacht. Nein, hier wird ein unbequemer, freiheitsliebender Mensch aus meiner Sicht, und ich glaube, dass so lange, bis ich eines Besseren belehrt werde, wird hier quasi aus der Welt geschafft.
Naja,
so.
Und ein sehr einflussreicher Unternehmer. Also ja. Er hat ja weltweit mit diesem Telegram Posting oder mit diesem Netzwerk hat er tatsächlich großen Einfluss. Und natürlich, du hast gerade gesagt, naja, und so pipapo, so ungefähr Kindesmissbrauch, das sind natürlich keine Petitessen. Wenn so etwas wirklich darüber organisiert worden sein soll, dann müssen zumindest die Regeln geändert werden. Denn das ist zum Beispiel ein Thema, das ich überhaupt nicht mehr lustig finde. Und wie sich auch herausstellt, eher extremer Missbrauch getrieben wird zu diesem Thema. Darüber sprechen wir oft. Wir haben hier viele Informationen. Aber auch da kann man immer nur das, was wirklich beweisbar ist, veröffentlichen.
Also das Thema Kindesmissbrauch ist natürlich keine Petitesse, um Himmels Willen. Im Gegenteil. Aber wir sehen natürlich auch, dass im amerikanischen Raum dieses Thema Kindesmissbrauch über Pizzagate und sonstige Dinge im Raum stand. Und ich habe da keine großen Verhaftungen festgestellt. Also wenn es darum gehen würde, dann würde ich feststellen, dass die ganze Weltregierung dann ganz anders agieren würde, aber nicht zufällig bei einem Einzelnen, wo eventuell ein Verdacht bestehen könnte, und dann werden eben halt diese Totschlagvokabeln genutzt. Also das stinkt für mich zum Himmel.
Die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat sich jetzt auch schon mehrfach zu Wort gemeldet, Maria Sacharowa, und die hat daran erinnert, dass westliche Nichtregierungsorganisationen die Entscheidung eines russischen Gerichtes im Jahr 2018 Telegram zu sperren verurteilt und Russland aufgefordert hatten, keine Hindernisse in der Arbeit der Messengers zu schaffen. Und die jüngste Entwicklung, die werfe jetzt natürlich die Frage auf, ob sie nun seine Freilassung fordern oder ihre Zunge verschlucken werden. Sie hat ja immer eine besondere Art, sich auszudrücken. Übrigens, Elon Musk hat sich auch gemeldet, der Eigentümer von X, der ja jetzt dann vielleicht auch irgendwann in Gefahr geraten könnte, weil er sich ja auch nicht so kooperativ zeigt mit den westlichen Regierungen, wenn es um Beschneidungen von Meinungsfreiheit geht. Der hat auf die Festnahme von Durov in Frankreich reagiert und gepostet: Freiheit, 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 Fragezeichen. Das hat er gestern Morgen auf Französisch geschrieben und postete einen Ausschnitt aus dem gerade schon erwähnten Interview von Durov mit Tucker Carlson, in dem er sagt, dass die Übernahme von X durch Elon Musk eine großartige Entwicklung sei. Und es wird Fehler geben, räumte er ein, aber alles in allem sind sowohl X als auch Telegram Plattformen, die einen günstigen Einfluss auf Innovation und Wirtschaft haben. Und Durov hatte übrigens bei dem Interview mit Tucker Carlson bestätigt, dass das FBI und die CIA versucht haben sollen, einen Telegram-Mitarbeiter zu bestechen, damit dieser eine geheime Backdoor in das System integriert, über die die Geheimdienste alle Daten abgreifen könnten. Und Durov habe dieses Komplott verhindert und sitzt jetzt selbst hinter Gittern.
Naja, genau. Und FBI und CIA sind natürlich auch wiederum Vertreter der Nichtregierungsorganisationen. Das darf man auch nicht vergessen. Und so hatten wir das natürlich auch, dass EU-Repräsentanten sich ebenfalls mit solchen freien Medien auseinandergesetzt haben, sich doch dieser Zensur dringend zu unterziehen. Andernfalls würde es Probleme geben. Das heißt, man hat gedroht damit. Das heißt, mit Freiheit hat das Ganze überhaupt nichts mehr mit zu tun, sondern ganz klar autokratische Mechanismen in Richtung Diktatur. Das ist das heutige Europa, das ist der heutige Westen. Diktatorisch, autokratisch, und es ist eigentlich kaum zu fassen.
Wir gehen deswegen auch so ja eingehend auf das Thema ein, weil es tatsächlich historische Ereignisse sind, die wir hier erleben. Wer hätte das je gedacht, dass mal einfach jemand verhaftet wird wie Pavel Durov, dieser einflussreiche Unternehmer? Und wir dürfen gespannt sein auf das, was da an Argumenten kommt. Übrigens hat sich die russische Botschaft in Paris eingeschaltet und die französische Regierung aufgefordert, sofort zu erklären, was da passiert ist, und hat äußern lassen jetzt die Botschaft, dass die französischen Behörden nicht kooperativ sind. Jüngsten Berichten zufolge heißt es jetzt hier auch von Seiten der russischen Botschaft: Sobald die Nachricht von Durovs Verhaftung bekannt wurde, haben wir uns sofort an die französischen Behörden gewandt, um die Gründe dafür zu klären und sie aufgefordert, den Schutz seiner Rechte zu gewährleisten und ihm konsularischen Zugang zu gewähren. Weil Durov hat ja nicht nur die russische Staatsbürgerschaft, er ist ja in Russland geboren, sondern besitzt auch die doppelte Staatsbürgerschaft Frankreichs und der Vereinigten Arabischen Emirate. Und die russischen Diplomaten sagen, dass es bislang keine Antwort aus Paris gab. Die französische Seite hat sich bisher einer Zusammenarbeit in dieser Frage verweigert, heißt es in einer offiziellen Erklärung. Und die gehen sogar so weit, ihn als politischen Gefangenen jetzt zu bezeichnen. Die russische Parlamentsabgeordnete Maria Butina hat gestern gesagt, Pavel Durov ist ein politischer Gefangener, ein Opfer einer Hexenjagd des Westens. Und weiter, die Verhaftung von Durov bedeutet, dass es keine Redefreiheit mehr gibt. Es bedeutet, dass die Redefreiheit in Europa tot ist. Jetzt haben sie im Grunde eine Geisel und sie werden versuchen, Russland zu erpressen. Sie werden versuchen, alle Nutzer von Telegram zu erpressen und nicht nur versuchen, die Kontrolle zu bekommen, sondern auch versuchen, das Netzwerk hier in Russland zu blockieren.
Ja, ich finde das ganz interessant. Ich höre sehr genau zu, was du hier gerade so herausrecherchierst. Und ich sehe hier natürlich wirklich die ganz klare Argumentation einer klassischen Geiselnahme. Nochmal, dieser Begriff mit der Geisel ist für mich sehr interessant. Er ist nicht inhaftiert, er ist eine Geisel. Das heißt, das französische Regime hat sich offenbar von der Rechtsstaatlichkeit abgewandt und geht kriminelle Wege, indem sie Geiselnahmen macht, um ihr Regime irgendwie aufrechtzuerhalten, welches sich gerade in einem chaotischen Zusammenbruchzustand befindet. Ich glaube, das ist kurz zusammengefasst, womit wir es hier zu tun haben. Und wenn dann die Geiselnehmer, sprich Frankreich, sich nicht beispielsweise auf Verhandlungen einlässt, auch das sind typische Verhaltensmuster, wenn Geiselnehmer sagen, wir sind nicht bereit zu verhandeln und wenn nur mit dem und dem und dann eben halt mit dem und dem Erfolg, den wir dann daraus auch erwarten. Andernfalls verhandeln wir gar nicht. Das heißt, wir haben hier offenbar eine französische staatliche kriminelle Handlung hier zu regeln. Und eigentlich verstehe ich gar nicht, wer dafür zuständig sein muss. Es muss doch auch nach Völkerrecht in irgendeiner Form, nun bin ich kein Jurist für Völkerrecht, müsste es doch Möglichkeiten geben hier auch, dass jemand sagen müsste, stopp. Aber wir kennen das Ganze natürlich auch von Julian Assange und so weiter, wo widerrechtlich Menschen einfach Kraftgewalt in Geiselhaft genommen werden. Und das muss den Menschen immer klarer werden, in welchem Land, in welcher Struktur wir hier leben.
Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, der war ja auch mal Präsident in Russland, der hat geäußert, Durov werde ins Visier genommen, weil er Russe sei. Er hat sich verkalkuliert, sagt Medvedev. Für alle unsere gemeinsamen Feinde ist er jetzt ein Russe und damit unberechenbar und gefährlich. Und weiter sagt er, Durov sollte endlich begreifen, dass man sich sein Vaterland nicht aussuchen kann.
Ja, das ist typisch Medvedev. Der haut natürlich auch immer gerne über alle möglichen roten Linien. Aber hier hat er sogar mal an einer bestimmten Stelle recht. Denn die westlichen Medien, die hier letztendlich agieren auch, die das Ganze mit unterstützen im Rahmen des Systems, ist natürlich wirklich hier eindeutig zu sehen, dass sie mitspielen. Ein interessanter Aspekt ist natürlich, dass die App, die für ihre hohe Sicherheit bekannt ist, da sie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet, sowohl beim russischen Militär als auch in der breiten Bevölkerung weit verbreitet ist. Also gerade das russische Militär arbeitet eben halt auch mit diesen Telegram-Einheiten. Übrigens auch viele alternative Strukturen von Personen, die irgendwelche Veranstaltungen machen, beispielsweise Kampfansagen gegen Demonstrationen planen, und zwar sowohl im Mainstream als auch gegen den Mainstream. Also das ist schon ein ziemlich großes Ding, was man hier aufgerissen hat.
Ja, und wir haben hier auch einige Abonnenten im Kanal, die uns ein bisschen zuarbeiten, die der russischen Sprache mächtig sind und ein paar Übersetzungen vorgenommen haben, die nicht in den sanktionierten russischen Medien veröffentlicht wurden. Da heißt es unter anderem: Telegram stellt eine große Bedrohung für die globalistische Regierung dar. Daher wurde beschlossen, den Gründer des Messengers Durov zu verhaften. Und die Inhaftierung von Durov in Frankreich, heißt es weiter, ist eine Entscheidung der globalistischen Regierung, die für alles gut ist, was die Ressourcen auf dem Planeten und den Interessen betrifft. Dazu gehören die größten Banken, die größten Medien, die größten sozialen Netzwerke, mit Ausnahme des Online-Gelds. Bei Telegram handelt es sich um ein soziales Netzwerk, einen Messenger und eine große IT-Infrastruktur. Das bedeutet eine kolossale Bedrohung für die globalistische Regierung. Diese Verhaftung ist eine Entscheidung der Globalisten, jeden, der für sie irgendwie erreichbar ist, mundtot zu machen.
Naja, und das zeigt auch immer wieder mal, wenn ich mit Leuten rede, beispielsweise aus dem Westen, aus Europa, dass von immer mehr die Nachfrage kommt, wie kommt man dann beispielsweise nach Russland, wenn man dort auswandern will, wenn man flüchten will, aus diesem Diktat der westlichen Welt im Prinzip in eine erhoffte Mehrfreiheit, die da existiert. Die kann ich übrigens nicht so beurteilen, weil ich natürlich Russland nicht so gut kenne, auch wenn ich schon ein paar Mal da war, aber ich kann es nicht wirklich beurteilen. Während ich den Westen relativ gut beurteilen kann, und da kann ich hier eigentlich alles unterschreiben, was hier von den Kritikern auf Seiten der alternativen Szene hier zum Besten gegeben wird.
Übrigens hat sich Telegram inzwischen geäußert nach der Festnahme von Pavel Durov und hat festgestellt, dass das Unternehmen nicht gegen europäisches Recht verstoßen habe. Alle geltenden Regeln würden eingehalten. Dazu gehöre auch das neue Digital- oder Digitalgesetz DSA, das ein konsequenteres Durchgreifen gegen illegale Inhalte und Aktivitäten auf große Online-Plattformen bewirken soll. Durov hat nichts zu verbergen, heißt es wörtlich, und reise häufig in Europa. Außerdem sei es absurd, eine Plattform oder ihren Besitzer für den Missbrauch des Dienstes durch Dritte verantwortlich zu machen.
Ja, und genau das sehe ich auch so. Also unterm Strich gesehen kann man niemals auch verhindern, dass beispielsweise mal jemand einen Unsinn reinschreibt. Und so kann man natürlich quasi jede Plattform, übrigens auch die Tagesschau oder was auch immer, wenn da mal irgendeiner irgendwelchen Unsinn beschreibt. Also das ist eben halt die Situation. Wenn man jemanden weghaben will, findet man natürlich immer etwas.
Das ist das, was Roland Tichy in dem Interview auch gesagt hat. Da ging es um die Leserzuschriften. Das ist übrigens der Grund, warum wir jetzt zwar die Emojis freigeschaltet haben, aber keine Kommentarfunktion, weil sobald sich da nur ein Troll einfindet, der einen Schmarrn reinschreibt und man sieht das nicht rechtzeitig, kann einem eigentlich schon der Prozess gemacht werden. Es ist wirklich sehr gefährlich geworden. Elon Musk hat dazu nochmal sich besorgt gezeigt und hat geschrieben: Es ist das Jahr 2030 in Europa und du wirst hingerichtet, weil du ein Meme geliked hast. Ja, so, es ist zwar überspitzt, aber es könnte so kommen. Und die Bild hat sich dem Thema jetzt abschließend auch zugewandt und hat gefragt nach der Verhaftung von Pavel Durov, was passiert jetzt mit Telegram? Und es heißt also, sie haben einen Rechtsexperten gefragt, Jonas Kahl, der ist Medienanwalt. Und da heißt es, er sagt wörtlich, Ja, Telegram versucht, die Kooperation mit Behörden auszusitzen oder zu erschweren. Andere Dienste seien deutlich kooperativer. Da meint er wahrscheinlich Herrn Zuckerberg. Und er sagt, es könnte eine symbolische Aktion jetzt sein. Es könnte aber auch eine langfristig vorbereitete Aktion sein. Das könnte man so nicht sagen. Und hat erwähnt, dass in Brasilien ja die App abgeschaltet worden ist, um eine Kooperation mit den Behörden zu erzwingen. Was sagt er über Deutschland? In Deutschland läge ein Weg zur Abschaltung der App bei den Landesmedienanstalten. Die zum Beispiel könnten Sanktionen gegen App-Stores verhängen, weil diese die Telegram-App mit rechtswidrigen Inhalten dulden. Er sagt aber auch weiter, oder Bild berichtet dann auch weiter, in Deutschland ist es aber nicht so einfach, die einfach jetzt zu sperren. Telegram könnte nämlich dann lediglich einfach nicht mehr neu heruntergeladen oder geupdatet werden. Die bereits installierten Telegram-Apps könnten weiter genutzt werden. Eine Abschaltung wäre daher im Prinzip nur eine Zugangsbeschränkung. Und dieser Medienanwalt sagt, ein generelles Verbot der App ist in Deutschland eher nicht möglich, weil die Kompetenz dort bei der EU liegt. Ja, Andreas, dann braucht es halt ein anderes EU-Recht.
Ja gut, das ändert man natürlich. EU-Recht ist natürlich schon ganz klar. Also es sind EU-Richtlinien, so wie man sich das eben halt zurecht bastelt. Denn wenn es um Recht gehen würde, würde ja auch die gesetzliche Regelung in irgendeiner Form noch eine Rolle spielen. Aber es ist ja mehr oder weniger eine Art willkürliche Regelung, die man macht. Das ist wie wenn wir beispielsweise jetzt gemeinsam Mensch, ärgere dich nicht spielen und ich habe mittlerweile 3 von meinen Steinchen drin, während du immer noch mit allen 4 da draußen rumtippst, weil ich dich ewig rausgeschmissen habe und jetzt stehe ich kurz davor, meinen letzten auch noch mit reinzubekommen und du greifst plötzlich ein und nimmst alle meine Steinchen wieder raus aus dem Mittelfeld, stellst sie wieder auf den Ursprung zurück und sagst so, das sind jetzt die Regeln, die ich neu geändert habe und jetzt spielen wir ganz einfach weiter und das machst du so oft, bis du gewonnen hast. Das ist genau das Prinzip, mit dem hier gearbeitet wird, mit Rechtsstaat. Staatlichkeit hat das nichts zu tun, sondern mit reiner Willkür.
Ja, ein sehr schönes Beispiel, das du uns hier genannt hast. Das probiere ich mal aus, wenn wir das nächste Mal wieder Mensch, ärgere dich nicht spielen.
Ich verliere sowieso.
Ja, du verlierst sowieso, das stimmt natürlich. Ihr Lieben, damit ist der Telegram-Blog abgefrühstückt, erstmal. Das war noch nicht alles, da wird bestimmt noch einiges passieren. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass der Blog so lang ist, aber es geht hier um die Existenz der Meinungsfreiheit weltweit. Und da die gerade abgeschafft wird, müssen wir dem Thema mehr einräumen, müssen es von mehreren Seiten beleuchten und müssen an diesen Themen wirklich wachsam dranbleiben.
Ich fand übrigens ganz interessant, gestern in einem Leserbrief von jemandem, der gesagt hatte, er werde jetzt alle französische Produkte, werde er jetzt boykottieren. Und er hat uns darum gebeten, ob wir nicht nach außen tragen könnten, schriftlich, dass alle die französischen Produkte, egal was, ob sie einen Citroën kaufen wollen, einen Renault kaufen wollen oder was auch immer, keine Ahnung. Das heißt, alles, was aus Frankreich kommt, zu boykottieren, um damit Druck auf die vermeintliche Regierung, also auf die Geiselnehmer zu machen. Und natürlich stellen wir das nicht so ein in einer schriftlichen Form, aber die Idee fand ich schon ganz charmant, weil man hat die Möglichkeiten natürlich schon als Verbraucher etwas zu tun. Noch, wenn das neue System sich nach dem World Economic Forum umgebaut hat, wird nicht einmal das mehr funktionieren. Das sind so die letzten Hebel, die der Bürger noch hat.
Also bitte keinen französischen Wein mehr trinken und keinen französischen Camembert mehr essen und kein Baguette, bitte sehr. So, wir kommen jetzt zu einem weiteren wirklich dramatischen Thema des Wochenendes. Die Medien sind voll damit. Es geht um das Attentat, um die Messerattacke in Solingen. 3 Tote, 8 Verletzte. Der Täter, ein Syrer, der sollte eigentlich im vergangenen Jahr aus Deutschland abgeschoben werden, denn sein Asylantrag war zuvor abgelehnt worden. Die Welt meldet, dass die Behörden bereits einen Abschiebetermin festgelegt hätten für den Syrer Issa al-H. Der hat gewohnt Anfang 2023 in Paderborn, sollte demnach nach Bulgarien abgeschoben werden. Dorthin war er zuvor in die EU eingereist. Und das sind ja die Dublin-Regeln. Danach ist der Staat, der zuerst von einem Asylbewerber betreten wird, für das Asylverfahren zuständig. Diese Abschiebung war schon terminiert. Es ist dennoch nicht dazu gekommen, wie durch ein Wunder war nämlich Issa Al-H. nicht auffindbar, tauchte unter und erst mehrere Monate später wieder auf. Und damit war natürlich die Abschiebung vorerst mal hinfällig. Und der Syrer wurde nach Solingen umverteilt, hat man so im Behördensprech gesagt.
Ja, und das, was wir hier erleben, ist natürlich ganz grausam, ganz furchtbar, weil damit natürlich gerade vor 2 Tagen Menschen ermordet wurden mit Beihilfe von Politikern, die ihr Amt nicht ausgeführt haben, beziehungsweise entsprechende Anordnungen gegeben hat. Und hier geht es nicht um Verdachtsmomente, sondern hier geht es wirklich um klare Indizien, dass hier Morde billigend in Kauf genommen werden und gleichzeitig noch ein Rassismus gegen Syrer aufgebaut wird. Ich möchte ganz deutlich hier mal dafür mich stark machen. Wenn wir hier über einen syrischen Migranten sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir in Bausch und Bogen jeden Syrer verurteilen. Um Himmels Willen. Ich weiß, weil ich selber auch Bekannte habe, die aus Syrien kommen. Und es gibt viele Menschen, die auch andere kennen, die aus Syrien kommen. Ärzte und so weiter und so fort, mit denen man zu tun hat, die unglaublich leiden darunter, unter dieser rassistischen Politik gegen die Syrer, indem man kriminelle Elemente, widerrechtliche, sich aufhaltende Elemente nicht abschiebt. Das ist genau der Punkt. Und dann stellt man sich hin und sagt auch noch, es geht um die Menschlichkeit, um die Humanität und aus diesem Grunde hat man ihn nicht abgeschoben. Das ist eben halt eine Verkehrung der Wahrheit ins glatte Gegenteil und das kann ich nur mit Böswilligkeit irgendwo nur noch interpretieren. Ich interpretiere es auf jeden Fall so.
Also dieser syrische Flüchtling, in Anführungen natürlich, der hat in einem Flüchtlingsheim im Stadtzentrum von Solingen jetzt bis zum Schluss gelebt. Er war nie polizeilich irgendwie auffällig, keinerlei Vorstrafen, keinerlei Extremismusverdacht. Issa Al-H. hat sich dann am Samstagabend einer Polizeistreife gestellt, hat angegeben, der Gesuchte zu sein. Und gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat ermittelt. Denn die haben sich zu dem Anschlag bekannt. Der Angreifer sei IS-Mitglied gewesen und habe die Attacke aus Rache für Muslime in Palästina und anderswo verübt, hieß es in einer Mitteilung beim IS-Sprachrohr Amak. Der Angriff habe einer Gruppe von Christen gegolten. Andreas, der Islamische Staat ist ja der Nachfolger von Al-Qaida. Von Al-Qaida hört man schon lange nichts mehr. Das ist jetzt alles Islamischer Staat. Der Mann soll dazugehört haben, wie es hier heißt, hat sich bei der Polizei gemeldet und ist das so ein übliches Verhalten?
Also irgendwo nicht. Also das ist schon interessant. Markus Krall spricht von einer Orgie von Beweisen im Prinzip, die hier plötzlich reinfließen. Das Ganze stinkt natürlich schon wieder zum Himmel. Erstmal muss man wissen, Al-Qaida und auch der IS sind ja maßgeblich durch Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika erst entwickelt worden. Und deshalb brauchte man natürlich auch diese Begrifflichkeiten, um dann eben halt immer wieder neue Feindbilder zu haben. Das ist mittlerweile jedem bekannt, der eben bis 2 zählen kann. Und wir haben hier eine Situation, dass der jetzt quasi diese Person, die sich jetzt gestellt hat, Issa Al-H., der quasi seine Jacke, seine seinen Pass und seine blutverschmierte Jacke genau noch, auch so hingelegt hat, dass quasi alles darauf führte, dass er das war. Und in dem Moment, wenn ein Pass noch eine Rolle spielt, das kennen wir auch von 9/11, da wird einem dann manchmal schon ganz komisch. Das ist auch immer ganz wichtig. Und Markus Krall hat hier eine Verschwörungstheorie, das sagt er auch. Und das sagt er auf seinem X-Konto, Markus Krall. Und er sagte, ich habe da eine kleine Verschwörungstheorie. Der gefasste Mann ist nicht der Täter von Solingen. Es passt alles zu gut. Die weggeworfene Jacke, der Pass, die Blutflecken. Man nennt das eine Beweisorgie. Ich vermute, der Mann, der sich gestellt hat, ist ein Komplize, der dem eigentlichen Täter jetzt nämlich genau die Flucht ermöglicht, weil nicht mehr nach ihm gesucht wird. Man hat den Täter ja. Vor Gericht platzt dann irgendwann die ganze Beweisorgie und er kann nur wegen Beihilfe zur Flucht festgenagelt werden. Und das heißt dann, dass er wahrscheinlich noch nicht mal ausreisen muss, sondern dann wieder in ein neues Wohnheim dann reingebracht wird.
Also es ist ja natürlich spannend, bei Attentaten werden ja die Pässe entweder auch sofort gefunden und Beweisstücke, sodass eigentlich nach einer verübten Tat relativ schnell die Mainstream-Medien schon wissen, wer der Täter ist und das wird dann auch in die Geschichte und in die Geschichtsbücher eingestanzt und dabei bleibt es dann. Also das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, da hat Herr Krall ganz recht, aber eine interessante allemal, die man zumindest mal im Kopf behalten kann bei den weiteren Entwicklungen. Dein Lieblingskanzler Scholz hat sich zu der Sache auch schon geäußert. Er ist wütend, hat er gesagt. Das war Terrorismus. Terrorismus gegen uns alle. Diejenigen, die solche Anschläge planen und durchführen, wollen die westliche Art zu leben angreifen. Das werde man aber niemals akzeptieren. Ja, da hat er ja auch einiges dafür getan. Wir haben ja in der letzten Woche ausführlich über die Abschiebepraktiken der Bundesregierung gesprochen.
Ja, wir kommen ja aus diesem morphogenetischen Feld der kriminellen Atmosphäre gar nicht mehr raus. Jetzt Macron hatten wir gerade, jetzt haben wir Herrn Scholz da noch mit drin. Es ist schon interessant. Und eine Verschärfung des Waffenrechts wird natürlich ganz klar Früchte zeigen, weil jeder, der vorhat, als IS oder sonstiger Terrorist Menschen zu ermorden, wird sagen, ach Mist, jetzt kann ich den gar nicht ermorden, weil ich darf ja jetzt gar kein Messer mehr tragen. Ich frage mich einfach, was das Ganze noch soll. Es wird dazu führen, dass diejenigen, die zum Beispiel die Kraft haben, sich eventuell überhaupt gegen ein solches Attentat, gegen einen solchen Mordversuch mit einem Messer zu wehren, die selbst ein Messer tragen würden beispielsweise, um sich zu verteidigen. Wobei das eine hochgefährliche Geschichte ist natürlich, aber immer noch besser, als wenn man keins dabei hat. Denn ohne Messer ist man selbst als Kampfsportler ausgeliefert. Der sticht einfach wild drauf los und der erwischt einen irgendwo und dann war's das Ganze. Das heißt also, hier führt also quasi ein Kanzler nicht nur seine Unfähigkeit vor, aber das kennen wir, es zieht sich ja wie ein roter Faden, sondern er muss einfach nur irgendwas sagen und dann mit dem Begriff, ich bin wütend. Na toll, jetzt kommt noch der Doppelbums hinterher und dann haben wir alles wieder geregelt.
Es gibt einen Doppelbums. Er hat gesagt, ich bin wütend, ich bin zornig. Na, es ist doppelt. Okay. Und zwar auf diese Tat, auf die Tat ist er zornig. Sie muss schnell und hart bestraft werden, die Tat, nicht der Täter. Man werde sich den Zusammenhalt im Land nicht kaputt machen lassen, sagt Herr Scholz. Den schönen Zusammenhalt, für den er doch so viel getan hat mit seiner Ampelregierung. Und er sagt, natürlich müssten auch die Zahlen bei irregulärer Migration sinken. Zudem müsse man bei Abschiebungen effizienter werden. Und dann verspricht er dem deutschen Volk, wir werden alles dafür tun, dass diejenigen, die in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, abgeschoben werden. Kannst du dir das vorstellen?
Also auf mich wirkt das, als ob ein Wahnsinniger spricht. Also bis vor 2 Tagen waren alle glücklich in Deutschland. Der Zusammenhalt war ungebrochen. Alle liefen glücklich durch die Welt. Und jetzt kommt ein böser Attentäter und macht alles kaputt. Und er sorgt dafür, dass übermorgen das alles geklärt ist. Er wird dann einer gerechten Strafe zugeführt, wie auch immer die dann aussehen mag. Und dann sind alle wieder glücklich, wie letzte Woche, wo keine Gewalt war. Alle waren fröhlich. Keiner brauchte Angst haben und alle waren entspannt und jeder konnte die Wahrheit sagen. Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe das Gefühl wirklich, wir haben es mit einem Wahnsinnigen zu tun. Es tut mir leid.
Nicht nur mit einem, ich glaube, da sind ein paar wahnsinnig. Ja. Andreas, nun darf man natürlich eins nicht vergessen. In den USA liegen die Nerven blank, weil im November ein neuer Präsident gewählt wird. In Deutschland liegen die Nerven blank, weil nächste Woche am Wochenende die ersten ostdeutschen Landtagswahlen stattfinden. Und das wird natürlich fürs System hier richtig, richtig problematisch. Und deswegen sagt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, er besteht auf dem Grundgesetz und nach dem dürfen Asylsuchende aus Syrien und Afghanistan eben nicht zurückgewiesen werden. Und das werde er auch weiter vertreten.
Ja, und das war natürlich die Reaktion auf den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, Entschuldigung, von BlackRock, nämlich Herrn Merz, der ja jetzt die CDU anführt, vorher, wie gesagt, BlackRock Aufsichtsrat war. Und der hat jetzt gesagt, natürlich im Rahmen seiner Stimmen, die er immer mehr zu verlieren scheint, wir müssen jetzt einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan in Deutschland vollziehen. Und da hat natürlich Kevin Kühnert genau dagegen geschoben. Aber lieber Herr Merz, bis 2021, von 2005 an, da war die CDU an der Macht. Die war immer an der Regierung beteiligt. Und ganz ehrlich, 2021 ist nicht ganz plötzlich die Situation gekommen, dass wir eine unkontrollierte, illegale Einwanderung hatten, sondern das ist 2015 und auch schon davor durch Frau Merkel mit im Prinzip eingeleitet worden, mit einem großen Abnicken. Es ist eine solche Farce, die Bürger oder auch die Wähler, die potenziellen dermaßen zu belügen und dermaßen für dumm zu verkaufen und zu verachten, dass einem die Spucke wegbleibt.
Jetzt wird natürlich, und das ist immer so nach großen Terroranschlägen, über die Sicherheit im Land nachgedacht. Ich erinnere mal alle an 2001, an den 11. September. Ich drehe das mal um hier, 11.9.9.11. Danach ist ja weltweit die Kontrolle über die Menschen exorbitant gewachsen. Man hat gesagt, jetzt müssen wir hier alles mit Kameras kontrollieren, damit die bösen Attentäter endlich entlarvt und im Vorhinein entdeckt werden. Und jetzt sieht man natürlich in Deutschland auch, oha, also da muss jetzt einiges verschärft werden nach Solingen. So hat die Bild August Hanning zu Wort kommen lassen, den ehemaligen Chef des Auslandsnachrichtendienstes BND. Er war auch Koordinator aller deutscher Sicherheitsbehörden unter damals Innenminister Wolfgang Schäuble. Und Herr Hanning, der sagt jetzt, dass endlich und unverzüglich die Wiederherstellung der inneren Sicherheit in unserem Land gewährleistet sein muss, was sie nämlich nicht mehr wäre. Und wie sieht sein Sofortplan aus? Also zum Beispiel Schutz von Festen und Versammlungen. Für alle öffentlichen Feste und Veranstaltungen mit vielen Gästen müssen jetzt die Schutzvorkehrungen und das Sicherheitspersonal erhöht werden. Jeder der Veranstaltungsorte muss zur Messerverbotszone erklärt werden. Diese Verbote müssen von Polizei und Ordnungsbehörden anlasslos kontrolliert werden können. Das bedeutet auch, wo womöglich müssen Einlasskontrollen mit Taschendurchsuchungen stattfinden, wo überhaupt nur möglich. Und es muss einen aufgestockten Bereitschaftsdienst von Haftrichtern und Staatsanwälten geben. Und es müsste eine stärkere Videoüberwachung stattfinden. Zentrale Orte und jede größere Veranstaltung müssen zwingend videoüberwacht werden. Also irgendwie triggert mich das.
Ja, natürlich. Also das passt natürlich auch wieder alles zusammen. Also interessant ist ganz einfach, nochmal auf Herrn Scholz zurückzukommen. Bis vor kurzem war der große Zusammenhalt, die Freude und die Ausgeglichenheit der Menschen ja ein ganz klassisches Merkmal in Deutschland. Und jetzt haben wir nicht nur Poller bei jeder Feier, dass keiner mit dem LKW reinfährt und mal eben ein paar hundert Leute totfährt. Jetzt haben wir in Zukunft eben halt auch Taschendurchsuchungen bei irgendeinem Weihnachtsmarkt oder was da irgendwann mal anliegt oder irgendein Stadtfest. Und wir haben dann letztendlich überall schwer bewaffnete Soldaten oder Polizisten rumlaufen mit Maschinenpistolen, die für die Sicherheit sorgen. Was ist das eigentlich für ein Bild, welches wir hier beschreiben über die Bundesrepublik Deutschland? Und es sind ja jetzt nicht alle irgendwie 7 oder 8 Jahre alt, die jetzt uns zuhören, sondern viele sind eben halt 40 und älter. Die müssen sich doch noch erinnern an ein Deutschland, wie es mal vorher war. Und wenn man sich jetzt anguckt, was daraus geworden ist und man jetzt daraus schließt, das, was daraus geworden ist, ist eine Frage, dass wir zu viel Rechtsextremismus haben, da kommt einem wirklich das blanke was auch immer.
Ja, genau. Also Herr Hanning fordert auch jetzt, was das Thema Grenzkontrollen angeht, solange die Kontrollen an den EU-Außengrenzen nicht funktionieren, muss das an unseren Grenzen und Flug- und Seehäfen geschehen. Aber was vor allem spannend ist, gerade im Zusammenhang mit der Verhaftung von Pavel Durov, so schlägt dann der ehemalige BND-Chef Hanning Folgendes vor, nämlich eine Kommunikationsüberwachung. Deutschland, wörtlich, muss endlich die Überwachung der Messenger-Dienste wie Signal oder Telegram erlauben. Die FDP muss den Widerstand gegen die richterlich kontrollierte Vorratsdatenspeicherung aufgeben. Der gesamte Datenverkehr aus und in Staaten, in denen die islamistische Terrormiliz ISIS tätig ist, also überall praktisch, muss flächendeckend überwacht werden. Ja, wer nicht hinhört, wer nicht hinschaut, der kann eben auch nicht rechtzeitig reagieren.
Ja, und das sind eben halt die Situationen, dass man erst eine Situation schafft, um dann anschließend diese Situation abzuschaffen. Und das ist ja genau die Situation, die wir haben, dass wir hier mit einem Herrn Markus Röhrl, das ist ja der Polizeipräsident von Solingen, der direkt nach dem Attentat dann eben halt gesagt hat, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen für alle Bürger. Jeder muss mit sich jetzt ausmachen, ob er zu Festivitäten überhaupt geht, ob er zu Fußballspielen geht oder ob er im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist. Bedeutet also, der Bürger, der rausgeht jetzt zum Beispiel mit einem Bus oder mit einem Zug fährt, ja, der ist selbst schuld. Und wer zu einem Fußballspiel geht, ja, der muss doch damit rechnen, erstochen zu werden. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ich gehe zu einem Stadtfest. Ja, ich bitte dich, da muss man doch wissen, dass man seinen Tod hier billigend in Kauf nimmt. Das ist Deutschland 2024. Aber ganz wichtig, die AfD ist jetzt an allem schuld. Ganz, ganz klar.
Und spannenderweise, das kriegt man irgendwie zeitlich hin, auch wenn der Zeitraum sehr kurz ist. Es wurde jetzt schon vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter angekündigt, es wird verstärkte Kontrollen beim Münchner Oktoberfest geben, wegen Solingen, wegen des Messeranschlags. Das Ganze beginnt ja in fast 4 Wochen, 21. September. Und es waren immerhin letztes Jahr über 7 Millionen Menschen dort. Und die will man jetzt sehr viel stärker kontrollieren, wenn sie feiern wollen. Der Oberbürgermeister Reiter, der hat sich mit Bayerns Innenminister Herrmann ausgetauscht. Und da hieß es, wir müssen alles tun, um die Gefahr für die Menschen in unserem Land so gering wie möglich zu halten. Und dazu gehört auch, dass abgewiesene Asylbewerber so schnell wie möglich abgeschoben und bestehende Gesetze durchgesetzt werden. Und er kündigt hohe Sicherheitsvorkehrungen an für das Oktoberfest. Da gibt es ja einen Zaun um das Wiesengelände. Die Kontrollen, die es bis jetzt schon gab, Messerverbot, Glasflaschenverbot, Rucksäcke dürfen schon auch letztes Jahr nicht mitgeführt werden. Das wird jetzt nochmal verschärft. Und er bittet jetzt schon alle Besucher um Verständnis, dass das zu längeren Wartezeiten an den Einlasspunkten führen könnte. Aber Sicherheit geht nun einmal vor. Außerdem brauchen Polizei und Nachrichtendienste dringend die notwendigen rechtlichen Befugnisse und persönlichen Kapazitäten, um potenzielle Täter bereits im Vorfeld zu erkennen.
Ja, blinder Aktionismus, ganz schnell so kurz in diesen Wahlkampfzeiten, wo jetzt am Wochenende dann eben Thüringen und in Sachsen die Landtagswahlen stattfinden. Schnell noch mal zeigen, wie stark man ist, wie durchsetzungsfähig man ist und so weiter. Ja, wer soll es denn glauben? Ich denke da ganz einfach nur alleine an die Geschichte mit den Zwangsimpfungen, Impfpflichten und so weiter und Herrn Kretschmer als Ministerpräsident von Thüringen, der sich dann hingestellt hat und hat gesagt, es wird niemals eine Impfpflicht geben. Kurz darauf, es wird eine Impfpflicht geben, wir brauchen eine. Und es wurde gelogen und betrogen von vorne bis hinten und immer wieder die Unwahrheit gesagt. Und er etwas anderes getan, als was man vorher ankündigte. Das ist die heutige Politik.
Ich danke dir, Andreas, für deine aufopferungsbereite Präsenz heute wieder in diesem Podcast. Ihr Lieben, zu mehr haben wir es heute nicht geschafft, aber ich denke, es sind die Themen, die uns im Moment mehr als beschäftigen. Wir hören uns wieder am Mittwoch und heute zum Abendgebet. Und da wird es mit Sicherheit ruhiger zugeben gehen. Oje. Ich danke euch, danke dir auch.
Ja, euch alles Liebe und bis Mittwoch. Ciao, ciao.